Zur Predigt. Ich bewundere, je älter man wird, die alten, bekannten Geschichten der Bibel. Die Hochzeit zu Kana. Wir kennen den Text, wir kennen die Geschichte und doch ist er so voll Inhalt, dieser Abschnitt. Und ich hoffe und wünsche auch und bete darum, dass Gott uns in dem Nachdenken darüber, was das alles bedeutet, uns segnet. Ich will uns auf jeden Fall ermutigen. Zunächst einmal als Vorspann. Jesus beginnt seine öffentliche Wirksamkeit mit einem Wunder. So lesen wir es ausdrücklich. Und das Erstaunliche für mich ist, das ist ein Wunder der Freigebigkeit, in dem Wasser in Wein verwandelt wird. Das heißt doch für uns, Christus versorgt uns nicht nur mit dem Notwendigen, sondern er gibt uns darüber hinaus vieles Angenehme und wir dürfen es genießen und für uns gebrauchen und verwerten. Seine Gaben sind einfach nicht kümmerlich, sondern sie sind auch gut und angenehm und überfließend, also richtig schön. Sie sind nicht gering, weder in Qualität noch gering in Quantität. Ich will damit sagen, Jesus gibt uns nicht nur das Wasser fürs Leben, fürs geistliche Leben, wie wir das ja auch finden, die Frau am Jakobsbrunnen, sondern er gibt uns noch viel mehr Schönes, nämlich Wein zum Leben. Also nicht nur die seelische Erquickung, sondern auch den körperlichen Genuss dürfen wir von ihm empfangen. Es gibt also auch Wein, da können sich die Hochzeitsleute erfreuen. Und vielleicht klingt das komisch, wenn ich das als Pastor sage, wir dürfen auch unser Gläschen Wein genießen. Nur was wir nicht dürfen, uns damit betrinken. So, also ein wenig Wein um des Magens willen. Und Jesus gönnt es uns. Das heißt aber auch weiter übertragen für uns, Gott gönnt uns den Urlaub. Und das dürfen wir auch sagen, wir sind also in Ferien, wir können die 2 Wochen einfach genießen. Gott gönnt uns das Feiern, Gott gönnt uns einfach den Genuss. Und das sagt mir hier die Geschichte von Jesus, der Wasser in Wein verwandelt. Nun gibt es in dieser Geschichte viele lehrreiche Regeln für unser christliches Leben. Und die möchte ich für uns mit herausdenken und auch so zitieren. Und besonders will ich auf den 7. Vers dieser Geschichte hier eingehen und darauf auch so das Hauptaugenmerk legen. Jesus spricht zu ihnen, so heißt es im 7. Vers, und gemeint sind die Diener damit, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und dann kommt die Antwort darauf, und sie füllten sie bis oben hin. Und von daher kommt jetzt auch der Titel meiner Predigt, Wasser und daraus wird Wein. Das Einfache tun, damit das Wunder dann geschieht. Und daraus gibt es nun einige Regeln. Die erste Lektion, die wir aus dieser Geschichte begreifen müssen, ist, machen wir doch aus unserer Nachfolge, wenn es darum geht, Wasser zu bringen, kein großes Spektakel. Wir lesen in dieser Geschichte, das ist das erste Wunder, das Jesus tut, und er tat es, um seine Legitimation deutlich zu machen, dass er der Sohn Gottes ist. Jesus beginnt also seine Laufbahn auf dieser Erde nicht mit einem großen Spektakel, sondern ganz schlicht in diesem kleinen Örtchen Kana, unbedeutend. Und er handelt ganz anders, als man es tun würde. Ich denke ans Alte Testament, Mose. Mose beginnt seine öffentliche Wirksamkeit vor dem Pharao. Er geht also ins Regierungszentrum, da wo die Macht steht. Und da erweist er sich, ich bin der von Gott Legitimierte. Und dann wissen wir ja von all den Aktionen, die dann passiert sind. Jesus geht hier zu den armen Leuten und er zeigt auf eine ganz schlichte Weise seine Macht und Legitimation. Er verlangt keine neuen Krüge, er verlangt keine goldenen Krüge, er gebraucht einfache, gebrauchte Steinpötte. Er gebraucht Wasser, ganz einfaches Wasser. Da ist zwar genug davon. Und er tut das Wunder auf eine ganz, ganz natürliche Weise. Keine besondere Art, keine Zauberformel, keine mystische Zeremonie oder so etwas, nichts Geheimnisvolles, so im Versteck hinten im Geheimen. Nein, ganz schlicht und einfach auf dieser Hochzeitsfeier. Das sagt mir und das sagt uns, wenn du dir Mühe gibst, Gott zu dienen und Jesus nachzufolgen, dann mach keine große Schau draus, sondern bleibe ganz schlicht, bescheiden und einfach. Ich kann mich erinnern, da wurde in einer Gemeinde Kollekte eingesammelt. Und dann hat jemand den 10-Euro-Schein so an eine Seite angefasst und hat ihn so von oben reingeworfen, dass alle Leute das auch sehen konnten. Ich habe gedacht, du Angeber, machen wir doch auch unserer Nachfolge kein Brimborium draus. Ganz schlicht und einfach. Wenn du Gutes tun willst, dann tu es. Dann tu es bescheiden, das muss gar nicht in der Zeitung stehen oder das muss nicht die Welt wissen. Ohne große Schau, ohne große Worte, tu es einfach. Es gibt so einen schönen Satz: Alles, was prahlt, wirkt im Grunde bettelarm. Müssen wir mal drüber nachdenken. Nur das Einfache und das Natürliche hat die Schönheit an sich und in sich. Und so wollen wir unserem Herrn folgen. Ohne große Schau. Jesus beginnt jedenfalls so seine Wirksamkeit. Das lehrt uns die Geschichte. Eine zweite Lektion. Jesus verbindet Verheißungen immer mit einem Auftrag. Diese Tatsache wird unser Gedächtnis sofort bestätigen. Einige Beispiele. Zunächst einmal, Jesus sagt nicht, es werde Wein und es ward Wein, wie in der Schöpfungsgeschichte, sondern er sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Das war der Auftrag, zunächst einmal. Dann gibt es viele andere Geschichten, da bestätigt sich diese Regel wieder. Da ist ein Blinder. Jesus will ihm das Augenlicht wiedergeben. Er schmiert ihm Kot in die Augen und sagt, gehe hin und wasche dich am Teich Siloa. Da haben wir es wieder. Ich will dir helfen, aber tu etwas. Also ein Auftrag da. Da ist ein Mann, dessen Arm hängt da herunter. Jesus möchte ihn heilen und Jesus sagt, strecke deine Hand aus. Auch er musste etwas tun. Das sind die 10 Aussätzigen. Jesus befiehlt ihnen, zeigt euch den Priestern, geht hin. Und auf dem Wege dorthin wurden sie dann gesund. Also, wir lernen, Jesus verbindet irgendwie Segensverheißungen oder Segensgedanken oder wenn er uns etwas Gutes tun will, immer auch mit einem Auftrag. Geht hin und mach etwas. Willst du selig werden? Klar, dann glaube an den Herrn Jesus Christus. Also tu auch etwas dafür. Wir beten, dass Gott unter uns wirken möchte oder beim Nachbarn oder wo auch immer. Und es könnte sein, dass Gott sagt, dann steh auf und dann mache etwas. Wir beten, Herr, segne den XY, sage ich jetzt einfach mal, und Gott könnte zu dir sagen, dann sag es ihm doch. Sag ihm doch, wie wertvoll das Christsein ist. Also der Auftrag, der Befehl oder die Aufgabe ist für Gott immer ein Mittel, uns Segen zu vermitteln. Und ohne dem geht es einfach nicht. Wenn wir also Segen haben wollen, auch dass Menschen zum Glauben kommen, Christen werden, dann sagt Jesus zu uns, gehe hin und verkündige das Evangelium. Auf welche Art auch immer. Also, die zweite Regel, Jesus verbindet Segen und Verheißung immer mit einem Auftrag. Das wollen wir bedenken. Es gibt eine dritte Lektion in dieser Geschichte. Kritisiere nicht, erfülle deine Aufgabe. Es ist ja eigentlich komisch in dieser Geschichte. Die Leute wollen Wein, er ist ausgegangen und Jesus sagt, füllt Wasser in die Krüge. Wären die Diener so wie manche Kritiker unserer Zeit, dann hätten sie gesagt, Herr, wir brauchen nicht Wasser, davon haben wir genug, wir brauchen Wein. Das ist der falsche Auftrag, den du uns gibst. Wir brauchen kein Wasser, das ist also nicht das Fest der Reinigung, sondern das ist hier ein Hochzeitsfest. Du gibst uns einen falschen Auftrag. Also das passt nicht so zusammen. Es fehlt Wein und Jesus verlangt nach Wasser. Das bedeutet für uns wieder, es mag manchmal scheinen, dass die Aufgabe nicht auf den Punkt genau zu den Bedürfnissen passt. Und dann können wir anfangen zu kritisieren und sagen, wie soll denn das gehen? Es ist aber nicht unsere Sache, des Christen Sache, immer nach dem Warum zu fragen und warum so und nicht anders und warum so unlogisch, ich denke da ganz anders, sondern einfach das zu tun, was der Herr uns aufträgt, nämlich Wasser zu holen, ganz schlichte, einfache Sache. Und jetzt kommt hier wieder unser Kernwort zur Geltung, tu das Kleine, damit das Große geschieht und frag nicht immer warum und weshalb und so hin und her. Also das Kleine tun, damit das Große gewirkt werden kann. Und wenn wir uns auf diesen Weg des Gehorsams begeben, nämlich Wasser holen, immer bildlich gesprochen, dann wird das Große geschehen. Also fülle du deinen Krug mit Wasser und lass das andere Gott machen. Frag nicht nach dem Warum. Die dritte Lektion. Ach, es gibt noch mehr darin. Die vierte. Erfülle deinen Auftrag ohne Einschränkung. Jesus beauftragt, füllt die Krüge mit Wasser. Und dann heißt es so schön in unserem Text, und die Diener füllten sie bis oben an. Bis an den Rand, randvoll. Jetzt gibt es eine unterschiedliche Auswertung, wie viel war denn das? Jeder Kübel könnte 80 bis 120 Liter haben. Sechs davon, das war also. Und dann bis oben an. Da könnte man meinen, drei Viertel wäre doch genug. Was soll das? Was bedeutet das für uns? Beim Erfüllen der Gebote, ihr lieben Leute, lasst uns eine ganze Sache machen. Bis oben an. Lasst uns bis ans Äußerste gehen. Bitte keine halben Dinge. Wenn es also im Gebot heißt Glaube, dann heißt das für uns Glaube von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Hingabe, nicht nur mal so eben am Sonntag oder halben. Wenn es heißt, predige das Evangelium, dann habe ich es ganz zu predigen, zur Zeit oder zur Unzeit und nicht nur dann, wenn es mir passt. Geben wir doch den Menschen kein halbes Evangelium, bis oben an, bis oben an. Und wenn wir die Aufgabe bekommen, für etwas zu beten, dann lasst es uns ernstlich tun. Die Krüge füllen bis oben an. Und wenn wir in der Schrift suchen sollen, forschen sollen, dann von Anfang bis Ende, nicht nur bestimmte Dinge und bestimmte Sachen, sondern komplett, füll die Krüge bis oben an. Die Aufträge des Herrn dürfen nicht in halbherziger Sache ausgeführt werden. So liegt in diesem Punkt der Auftrag für uns, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all unseren Kräften zu dienen und zu folgen. Füllt die Krüge bis oben an. Die fünfte Lektion, ihr merkt schon, es ist eine Reihe von Aufzählungen und deshalb stehen sie auch da, dass wir uns das gut einprägen können. Unsere Arbeit schmälert nicht Gottes Wirken. Ich höre manche Christen auch aus der aktiven Zeit in den unterschiedlichen Gemeinden so dieses Argument: Macht doch in der Gemeinde nicht so viel Wind. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob ihr viel Wind und wenig Segeln habt, ist auch nicht meine Sache. Aber dieses Argument gibt es, dass man also sagt, ihr könnt noch so viel unterwegs sein und noch so viel den Rührlöffel in Gange bringen. Gott muss wirken. Und das stimmt eigentlich auch. Gott muss wirken. Es kommt nicht auf den großen Betrieb an. Und dann kann ich manchmal in den Gemeindebriefen lesen, Montag, Dienstag, Mittwoch, und dann ist plötzlich kein Abend mehr frei. So oft und so viel kann man unterwegs sein. Und dann ist die Argumentation, also leg doch das Werk Gottes in Gottes Hände und lass ihn wirken. Er macht es schon. Und jetzt kommt wieder unsere Regel. Füll die Krüge mit Wasser. Und Jesus wird daraus Wein machen. Das Einfache tun, damit das Große geschieht. Gott will nichts tun, was du nicht tun willst. Gott wird der Gemeinde keine Frucht schenken, wenn die Gemeinde nicht pflanzt und nicht begießt. Der Glaube, dass Gott alles wirken muss, ich sage das jetzt mal so, ist ein recht fauler Glaube. Und da kommen wir nicht weit mit. Mit solcher Einstellung hätten die Diener damals gesagt, und ich übertreibe jetzt einfach mal so bewusst, Jesus, ich glaube, dass du aus Wasser Wein machen kannst. Und ich bin sicher, dass du meine Hilfe überhaupt nicht brauchst. Du kannst diese Wasserkrüge voll Wein machen, ohne dass ich auch nur einen einzigen Eimer Wasser dazu schütte. Und deshalb möchte ich dich deiner Ehre nicht berauben. Ich will abwarten. Und wenn du dann Wein gemacht hast, dann werde ich auch davon trinken und deinen Namen preisen. Aber entschuldige mich, 600 Liter Wasser, das ist mir zu viel. So geht's dann. Meint ihr nicht auch, dass solch ein Diener seine Faulheit in der frommen Worten versteckt? Lassen wir uns nicht blenden. Also Gott muss wirken und Gott muss alles wirken, stimmt schon, aber wir können uns auch dahinter verstecken. Bitte nicht, bitte nicht. Das, was wir tun können, und wenn es auch nur das Einfache ist, das müssen wir tun. Und Jesus wird es segnen. Das ist die Lektion dieser Geschichte. Sechstens. Jesus macht uns zu Teilhaber seines Wirkens. Und das finde ich wieder so fantastisch. Wir könnten ja fragen, warum ließ Jesus die Krüge mit Wasser füllen? Für Jesus war es nicht unbedingt notwendig. Doch Jesus will, dass wir Menschen Teilhaber und Mitgenießer seines Wirkens und seiner Wunder sind und werden. Die Diener wussten, was da geschehen ist, weil sie unterwegs waren und Wasser geschöpft haben. Die anderen, die Hochzeitsgäste, der Speisemeister, der Bräutigam, die haben sich alle nur gewundert. Also Wein ist, wie kommt der Wein hier? Und das ist so ein kostbarer Wein. Jesus lässt uns auch heute so teilhaben an dem, was geschieht, weil er uns auch darin segnen will. Und das finde ich so wunderbar. Egal, Gott wirkt Wunder und wir dürfen Teilhaber sein. Das ist ermutigend. Jesus heißt uns, Wasser zu holen. Das andere macht er. Und noch ein letztes. Die siebte Lektion. Jesus gebraucht das, was vorhanden ist. Ist auch ermutigend. Da standen 6 Wasserkrüge. Jesus setzt die Krüge ein. Genau das, was vorhanden war, das waren Krüge, die eigentlich zur Reinigung dienten. Das, was vorhanden war. Wasser war im Brunnen. Genug. Jesus setzt das ein. So ist es die Art von Jesus, seine Jünger, ich könnte auch sagen Christen, mit ihren oft geringen Fähigkeiten zu gebrauchen. Einfach das, was da ist. Ihr lieben Geschwister hier, ach, ich empfinde das manchmal so, dass wir in unseren Gemeinden keine goldenen Kelche haben. Ich will sagen, dass unsere Mittel sehr bescheiden sind und sehr begrenzt sind. Damals gab es Steinpötte und das gebraucht der Herr. Krüge von Ton. Haben wir das verstanden, dass Gott auch das, was wir haben, einfach gebrauchen will? Wenn wir auch nicht gleich Feuer vom Himmel fallen lassen können, wie Elia es tat, wir können das tun, was möglich ist. Bringt Wasser, Jesus wird daraus Wein machen. Die gewöhnlichsten Gaben können für Gott dienstbar gemacht werden. Das Geringe tun, bis Gott das Große wirkt. Und ich empfinde für mich, diese Predigt ist eigentlich nicht mehr als Wasser in den Krug zu schütten. Segnen muss der liebe Gott sowieso und nichts anderes. Unsere Gebete und unsere Gebetsstunden sind wie Wasser in den Krügen. Jesus wird uns ein kostbares Ergebnis bescheren. Nur wir müssen das Wasser schleppen und die Krüge füllen. Ich könnte zum Schluss auch so sagen, Jesus heißt uns nur die Wasserkrüge füllen. Wir brauchen gar nicht mehr tun. Es ist überhaupt nicht unsere Sache, Wein aus dem Wasser zu machen. Das will Gott tun. Und weil Jesus uns den Auftrag gibt, Wasser zu holen, also das zu gebrauchen, was vorhanden ist, das Schlichte zu gebrauchen, was vorhanden ist, können wir auch ohne Krampf und ohne Zwang und ohne Erfolgsdruck in die Zukunft blicken. Das ist nicht unsere Verantwortung. Jesus wird es machen und er wird es richten. Wir dürfen einfach vertrauen. Ich bringe Wasser, Gott macht etwas Großes daraus. Ihr Lieben, setzen wir doch das fort, hier in Leimsfeld, bei uns in Gudensberg und wo immer wir auch stehen und sind, setzen wir das fort oder beginnen wir wieder neu, Krüge mit Wasser zu füllen. Der Meister wird es in Wein verwandeln. Halten wir an, zu pflanzen, zu begießen, Gedeihen gibt Gott. Tun wir das Einfache so lange, bis das Große geschieht. Warum das Ganze? Am Schluss der Geschichte heißt es, und seine Jünger, es waren noch gar nicht mal 12, alle 12, es waren nur 4 oder 5, seine Jünger glaubten an ihn. Das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Seine Jünger glaubten an ihn. Und das wollen wir auch immer als Ziel vor Augen haben. Es geht darum, dass Menschen an Gott glauben. Bringen wir das Wasser, damit Gott Großes tun kann. Und ich wünsche euch und uns allen Gottes Segen dazu. Amen.